Heute Morgen wird der Benjamin uns das Wort Gottes mitteilen. Die Wichtigkeit aus seinem Wort, was das alles beinhaltet, das sagt er selber. Benjamin, ich bin so froh, dass du und deine Frau, die Chrissy, dass ihr auf Bibelschule wart. Nicht, weil ihr so, doch, ihr habt schon braucht, brauchen wir immer. Wort Gottes brauchen wir immer, Wort Gottes essen ist immer gut. Gemeinschaft zu pflegen über einen längeren Zeitraum in so einer Atmosphäre ist immer gut. Und danke, dass du heute Morgen aus dem Reichtum deines Herzens austeilst, die Gnade, die Gott dir geschenkt hat. Und wir hören zu. Amen.
Dankeschön. Wow. Können wir einfach dem Lobpreisteam kurz einen Applaus machen? Ich brauche einen Stuhl, danke. Knieverletzung, Skifahren, Klassiker. Mal gucken, geil. Aber geht schon, ich schau mal. Ja, schön. Ich möchte zum Einstieg, nee, das passt, danke. Ich würde zum Einstieg ganz schön beten. Ja, Herr Jesus, ich möchte danken für das, was du getan hast. Danke, dass du uns den Himmel zurück auf die Erde bringst. Danke, dass du den Sieg für uns erreicht hast, errungen hast. Und dass du der bist, der uns zum Leben auferweckt, Herr. Danke, Heiliger Geist, für die Erkenntnis, die du schenkst, für das, wie du zu uns sprichst. Und ich bitte dich, dass durch dich heute alles in Liebe geschieht und dass du heute zu jedem Einzelnen sprichst. Amen. Ja, ich freue mich, heute predigen zu dürfen. Ich glaube, es ist mein erstes Mal in CZW und ich freue mich total drauf. Danke, Ralf, auch für die Einladung. Ich bin seit 2011 in der Gemeinde. Ich bin vorhin ganz schön überrascht gewesen, wie lange schon, fast länger hier im CZW als nicht im CZW auf diese, also wisst ihr, wie ich meine? So. Es war echt interessant. Und wir möchten heute, oder ich möchte heute von einer Stelle erzählen, die uns unheimlich auf unserer Zeit in Australien beschäftigt hat und die ein Schlüssel für uns war, tiefer im Glauben zu wachsen und auch näher zu Christus zu wachsen und zu verstehen, wie eigentlich Glaube funktioniert und was Jesus dabei wichtig war. Und ihr könnt schon ahnen, es ist Johannes 15, und zwar es geht um den Weinstock. Ihr dürft gerne mitlesen oder in eurer Bibel mitlesen, ich lese es auch laut vor. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, wird er wegnehmen, und eine jede, die Frucht bringt, wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt, und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie müssen brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Ich denke, die Spielstelle ist für viele geläufig, ist relativ lang, aber ich habe sie bewusst auch nicht gekürzt. Ich denke, das ist trotzdem passend für den Gottesdienst und auch in Ordnung von der Länge. Da steht ganz, ganz viel drin. Und ich werde heute sowohl ein bisschen was über den Kontext von Johannes erzählen, ich werde was über den Kontext der Bibelstelle erzählen und habe dann ein, zwei Punkte, mit denen ich euch heute einfach bereichern möchte und aus der Erfahrung, die wir machen durften, teilen wollte. Das Bild vom wahren Weinstock ist für mich natürlich ein sehr ansprechendes Bild. Es beschreibt Gottes Natur in ganz vielen unterschiedlichen Gesichtspunkten. Es gibt uns einerseits eine großartige Illustration, ein Bild von Gott, Jehova selbst, der Ich Bin, der Ich Bin. Es ist das siebte Ich Bin-Statement im Johannesevangelium. Und er sagt, ich bin der wahre Weinstock. Mit dem stellt er sich uns zum siebten Mal im Johannesevangelium vor. Und persönlich spricht es mich natürlich besonders an, und das ist auch ein sehr lebhaftes Bild. Klar, wir kommen aus dem Remstal, wie die meisten von euch, aber ich durfte auch auf dem Weingut aufwachsen. Und deswegen ist es natürlich ein sehr, sehr lebhaftes Bild. Seit ich Kind bin, hilft man halt mit dem Weinberg. Man fängt an mit der Ernte und irgendwann trinkt man auch mit. Und dann geht es halt so seinen Gang, gell? Ihr kennt es ja. Und ich finde auch, dass ich finde diese Weinberge, kleine wache Kopf, das hat einfach was, oder? Das ist einfach schon was Majestätisches. Ja, Korb ist halt schräg, gell? Aber ohne jetzt zu viel Heimatgefühle wecken zu wollen, möchte ich auf den Kontext eingehen. Wir finden die Bibelstelle im Evangelium des Johannes, das ist das vierte Evangelium. Es schreibt nicht Johannes der Täufer, sondern Johannes der Apostel, der sich tatsächlich selbst auch im letzten Kapitel als Autor offenbart. Also er schreibt, ich habe es geschrieben. Und das Evangelium wird als Adler beschrieben. Und ich liebe dieses Bild, weil das eigentlich, also das steht für das Johannesevangelium. Und man sieht da unterschiedliche Dinge. Der Adler hat immer wieder eine wichtige Rolle. Ihr wisst ja, ein Adler kann eigentlich nicht wirklich fliegen. Der kann nur starten, sucht die Thermik und lässt sich dann von Gott hochtragen. Und genauso zeigt er halt immer nach oben. Und genauso ist das Johannesevangelium, dass es uns immer nach oben zieht. Es zeigt immer die Thermik Gottes. Es zeigt immer, wo ist Gott, was kommt da als nächstes. Zu Johannes selbst erfahren wir ein bisschen was in den anderen Aposteln. Da kommt er nicht so gut weg. Er wird beschrieben als Sohn des Donners, als intoleranter Mensch, als ehrgeiziger Typ, der immer vorne stehen will und einer, der Rache sucht. Interessant ist aber, dass in seinem Evangelium schreibt er über sich, dass er der Jünger war, den Jesus geliebt hat. Und es ist interessant, dass nicht er Jesus geliebt hat, sondern dass er der Jünger war, den Jesus geliebt hat. Also er hatte eine besondere Rolle für Jesus, beschreibt er auch dreimal drüber, dass er quasi irgendwie dieser Querulant war und andererseits den Jünger, den Jesus besonders lieb hatte, der an seiner Brust lag. Ja, das Evangelium wurde höchstwahrscheinlich am Ende des ersten Jahrhunderts nach den ersten drei Evangelien geschrieben, also erst Matthäus, Markus, Lukas, dann kam Johannes und es wurde auch in Ephesus geschrieben, davon geht man aus. Ephesus ist keine jüdische Stadt, das heißt, es gibt uns sehr viel Kontext über den jüdischen Glauben und über jüdische Kultur, was uns natürlich auch in unserem heutigen nicht-jüdischen Kontext auch hilft, die Bibel besser zu verstehen und auch die Teile nachher besser nachzuvollziehen. Er schreibt auch tatsächlich über sein Ziel, also in Johannes 20, Vers 31 schreibt er, dass jeder Leser glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes und damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen, in Jesu Namen. Und das ist das Ziel Johannes und das ist das, was ihm wirklich wichtig ist, dass rüberkommt, dass unser Vertrauen in Jesus als den versprochenen Messias zu stärken. Genau, also wir haben den Adler, wir haben oben sieht man so eine ganz leichte Krone und man hat Jesus als den Messias. Und was ich ganz toll finde bei dem Bild, weswegen ich es auch gewählt habe, die Stelle vom Weinstock, man sieht es nicht so richtig, ist ein zentrales Element des Johannesevangeliums. Man sieht es ja auch dargestellt in diesem Kirchenfenster, ich weiß leider nicht, wo es ist, aber man sieht unten den Weinstock, dann mit den Blättern außen dran, weil das eben doch ein Kernelement ist von seiner Botschaft. So. Und damit auch zur Bibelstelle, Johannes 15, Vers 1 bis 8. Ich gebe euch ein bisschen Kontext zu dem, was davor passiert. Das sind diese letzten Kapitel von Johannes. Geht zu Johannes 13, 12 geht's los, bis Johannes 18. Das ist fast die Hälfte seines Evangeliums, das nur davon schreibt über die letzten Momente Jesus und die letzten Worte. Und zwar davor ist die Salbung, was Johannes erzählt, ist die Auferweckung des Lazarus und dann die Salbung des, durch Maria mit kostbarem Salböl. Und zwischen der Auferweckung des Lazarus und der Salbung erfahren wir von den anderen Evangelien, dass er nochmal viel reisen geht. Er geht mal noch nach Ephraim und nach Perea mit vielen Wundern und Predigten. Da kommen noch großartige Sachen, anderen Sachen raus, aber Johannes erwähnt es gar nicht. Sondern er sagt einfach, Lazarus, Salbung, triumphale Einzug als König und lässt es mal so ungefähr dabei. Und das Interessante ist, ich bin der Meinung, dass es auch prophetisch ist, dass er sagt, komm, wir fokussieren uns nur auf die Auferstehung, weil das sind ja alles drei Dinge, Tod, Begräbnis, Wiederauferstehung, Einzug in sein ewiges Königsreich. Das heißt, Johannes versucht mehrmals dieses Bild von Tod und Wiederauferstehung, Einzug als König, das darzustellen. Und dann kommt eben diese Stelle mit Johannes 15. Wir wissen nicht so richtig eigentlich, wo die Stelle gesagt wird. Man kann nur annehmen, dass es während dem Abendmahl war. Es gibt einen Hinweis, da schreibt er, dass er quasi dem Judas Iskariot ein Bissen gibt, ein Stück Brot. Und aus den anderen Evangelien können wir quasi wieder herleiten, dann muss es wohl beim Abendmahl gewesen sein, als er diese Bibelstelle sagt. Und auch da bindet Johannes das speziell ein. Er ermutigt nochmal die Jünger das letzte Mal. Dann sagt er, wie sie den Weg zum Vater finden, nur durch ihn. Dann, dass er den Heiligen Geist verheißt. Dann der wahre Weinstock, das Gebot der Liebe, Hass der Welt. Und abschließend die Ermutigung, dass der Heilige Geist, also die Verkündigung des Heiligen Geistes, Trauer in Freude verwandeln wird. Und wieder merkt man halt so, das ist irgendwie so in der Mitte drin. Also Johannes hat da einen speziellen Fokus drauf gelegt und möchte uns damit auch was Spezielles sagen. Und auf das möchte ich heute auch eingehen. War soweit mal interessant? Gibt es Fragen? Seid ihr noch wach? Okay. Okay, gut. Also, jetzt habe ich euch schon was mitgebracht, weil es gibt ein Thema. Und zwar, im Schwabenland ist es halt so, man sagt halt irgendwie Reben, gell? Weinstock, Rebe, Rebstock, Weinrebe. Man nutzt halt irgendwie so einen Begriff und irgendwie ist alles gemeint, aber keiner weiß manchmal so richtig, was eigentlich was ist. Also man weiß jetzt nicht, was ist der Rebstock, Wurzelstock, was ist die Rebe selber, was ist der Reis, was ist der Edelreis. Und so gibt es halt irgendwie viele, viele unterschiedliche Begriffe und das möchte ich schön einmal erklären. Also ich war nicht so gut wie der Maler, aber ich habe mein Bestes gegeben. Ich hoffe, man kann es ein bisschen erkennen. Es soll ein Weinstock sein mit Reben und Gras. Wurzeln habe ich vergessen. Genau, und zwar man sagt, wenn man vom Weinstock rebt, oder eigentlich sollte man besser sagen von der Weinrebe, das ist ein bisschen, also wir Schwaben sind da jetzt nicht so gut drin, aber wie gesagt, das ist eine Weinrebe und die hat einen Rebstock, das ist nur der untere Teil hier. Also müsst ihr euch vorstellen, wenn man vom Rebstock spricht, meint man eigentlich den Teil hier. Und dann die Rebe ist das, was aus dem Weinstock rauskommt und an dem nachher dann auch die Frucht ist. Es gibt jetzt unterschiedliche, man nennt es Erziehung, Rebstockerziehung, wie man den nachher schneidet und nachher biegt. Und das sind dann die Reben an sich. Also das ist jetzt eine Rebe, an der dann x Augen sind. Die Augen sind quasi, aus dem dann nachher der Trauben wächst und der Gärtner kann entscheiden, wie viele Augen brauche ich, dass ich nachher dann zum Beispiel zwei Trauben habe pro Rebe. So ungefähr tickt es. Ich denke, soweit nachvollständig. Man nennt es auch Reis oder Edelreis, je nachdem, wo man herkommt. Luther hat es zum Beispiel immer wieder als Reis übersetzt. Kommen wir nachher noch dazu, deswegen sage ich es gleich dazu. Bei uns nutzt man das eher nicht. Wir sprechen halt vom Rebe und vom Rebstock. Und um auch euch ein bisschen Kontext zu geben zum Rebstock selber und was der eigentlich ist und was der so kann und was man mit ihm so machen kann, gehe ich jetzt erstmal auf die pflanzlichen Eigenschaften einer Rebe ein, um dann wieder zurückzukommen. Also, der Weinstock, Rebstock ist eine Sprossranke, ein kletternder Busch mit den Wachstumsgewohnheiten einer Liane. Klammer auf, wenn er nicht geschnitten wird. Das heißt, ein wilder Rebstock macht nichts anderes, der klettert halt, beklettert jeden Buchsbaum, alles, was er halt finden kann, jedes Holz, jeden Baum, jeden Stein, überall, wo er hochkommt und seine Ranken umlegen kann. Also er braucht eine Struktur, an der er dann nachher wachsen kann. Er kommt aus der Familie vom Efeu und so müsst ihr euch eigentlich das Bild vorstellen. Also ein wilder Weinstock ist eigentlich überhaupt nichts, also der ist irgendwie halt eher so ein Busch und kein Rebstock, wie wir ihn halt kennen, wenn wir raus in die Weinberge gehen. Und es liegt daran, dass quasi ein wilder Weinstock ist pures Chaos. Das ist die Bibelschule, wo wir waren, das Main House, und da gab es halt so einen Weinstock, was jetzt eher ein Negativbeispiel war für einen ungepflegten Weinstock. Man sieht es auch so von unten, also das ist einfach pures Chaos. Der hatte halt, die haben halt an der Seite rausgeschnitten und haben halt einen Busch draus gemacht. Sieht schön aus, aber hat keine Frucht, keine Traube, war nichts dran. Und wenn was dran war, wollte es nicht essen. Und so ist halt auch der Weinstock, wenn er nicht beschnitten wird. Und das schreibt Jesus ja auch, an jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, wird er wegnehmen. Und jede, die Frucht bringt, wird er reinigen, beschneiden, dass sie mehr Frucht bringt. Das heißt, Gott wird immer, wenn er ein vernünftiger Gärtner ist, ein guter Wengerter, dann wird er immer die Reben zurückschneiden auf das Maß, wo sie eine gute Frucht hervorbringen können. Stimmt soweit, Joschi? Ja. Gut. Genau. So, dann soweit mal zum Rebstock selber. Das nächste ist, ein Rebstock kann veredelt werden. Und damit können jetzt vielleicht manche was anfangen, die Älteren wahrscheinlich eher noch. Man kann was pfropfen, so nennt man das bei uns, ein bisschen komisches Wort, finde ich eigentlich. Aber Veredelung klingt schöner. Veredelung heißt, dass man aus zwei Teilen eins machen kann im Pflanzenreich. So. Prinzip beim Rebstock heißt, ich kann auf einen liederlichen Merlot, kann ich einen rechten Trollinger drauf tropfen. So ganz grob, okay. Genau, Grund dafür ist, dass man vorteilhafte Eigenschaften kombinieren möchte oder ein Wurzelsystem erhalten möchte. Das heißt, der alte Rebstock, man hat die Rebstockwurzel, hat schon tief gewurzelt, dann sagt man, komm, karger Boden, mache ich lieber, nutze ich das System, mache ich lieber oben was Frisches drauf, dann kann der wieder wachsen. Macht man bei uns heute nicht mehr so, hat man früher gemacht wegen Geld, sage ich mal. Das war halt einfach ein bisschen günstiger, als neue Reben zu kaufen, auch muss man nicht so lange warten. Macht man heutzutage nicht mehr so, aber könnte man zum Beispiel machen. Man macht beim Veredeln aus zwei Teilen eines, habe das gleich auch noch bildlich, und das ist aber auch ein Bild, das wir überall in der Bibel finden. Und zwar, ganz bekannte Stelle ist Römer 11, wo wir als Nicht-Juden, wahrscheinlich fast alle von euch, oder Heiden, dass wir eingepflanzt werden in den edlen Ölbaum. Und da spricht, das ist wieder das gleiche Wort von Crafting, also von, dass ich veredelt, gepfropft werde in den edlen Ölbaum. So, dass ihr euch das vorstellen könnt, so sieht es jetzt bei Obstbäumen aus, da kann man das auch machen. Das heißt, man pfropft auf, man veredelt es, sieht dann im ausgewachsenen Alter circa so aus. Also die zwei Stellen, die verwachsen im Prinzip miteinander. Bei den Rebstöcken, da gibt es so einen Omega-Schnitt, heißt es, weil das halt aussieht wie so ein Omega, hat eine bessere Verbindung, ist ein modernerer Schnitt, den man gerne verwendet und wo man quasi, da sieht man es auch ganz toll, das sind ganz bewusst zwei unterschiedliche Rebstöcke, die da ineinander geschoben werden und dann manchmal noch mit einem Bast verbunden werden, um dann zusammenzuwachsen und eins zu werden. Also man macht das zusammen. Jetzt denkt ihr vielleicht, braucht man nie oder macht man es einen Sonderfall oder altes Eisen. Tatsächlich war das so, dass alle unsere Rebstöcke, die ihr draußen seht, sind auf dem amerikanischen Wurzelstock und dann ist der europäische obendrauf gepfropft. Hintergrund ist die Reblaus. Wir hatten vor 50 Jahren die Reblaus oder vielleicht auch schon 100, also Weile her. Und da sind alle Stöcke bei uns gestorben. Und der amerikanische Rebstock, jetzt kommt wieder die vorteilhafte Eigenschaft, ist resistent gegen die Reblaus und kann deswegen das aushalten und man hat den europäischen drauf gepfropft. Wichtig ist, die Frucht, die der Rebstock nachher trägt, ist nie die des Wurzelstocks, sondern die der Rebe selber. Also das, was oben rauskommt, entscheidet nachher, ob es ein Merlot, Cabernet Sauvignon, Syrah, Zweigel oder Trollinger wird. Damals war das wahrscheinlich eher so eine Art von Schnitt, die Jesus gekannt hat. Das ist so ein traditionellerer Schnitt, aber ihr seht schon, da ist einfach weniger Verbindung da. Das hat man dann in der Regel noch mit einem Bast oder irgendwas verbunden, dass die Kombination dann zwischen den beiden auch gut klappt. So, jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, was hat es jetzt mit dem zu tun? Und ich habe da so zwei, drei Punkte, die ich aus dem rausziehe. Und zwar, ein Zweig kann sich nie selber aufpfropfen. Es ist immer das Werk des Gärtners. Der Zweig kann das wollen oder sich wünschen oder was weiß ich, aber er kann sich nie selbst aufpfropfen auf den anderen Teil. Es ist immer das Werk des Gärtners. Es braucht jemand, ich finde das eine Bild, das zeigt es toll, es braucht jemand, der im Hintergrund steht, weiß, was er da tut und diese Edelreis raussucht, sagt, das ist ein Edelreis, der ist gut genug, zack, rein und das Ding kann wachsen. Als Zweig oder als Rebe muss man sich hingeben und den Gärtner seine Arbeit machen lassen. Und dann ist meine Aufgabe als Edelreis oder als Rebe, aus der Versorgung des Wurzelstocks Frucht hervorzubringen. Deswegen macht er gerne das. Das ist sein einziges Ziel, das er mit mir bezwecken will. Dass ich mich auf die Versorgung verlasse vom Wurzelstock und er mich führen kann. Und dann kommt heraus die Frucht, die in mich als Reis gelegt ist, die in mich als Rebe gelegt ist. Und das ist ganz wichtig, weil ich wurde also erinnert, ich weiß nicht, manche von euch kennen bestimmt die Bibelstelle Epheser 2, Vers 10. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus, zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Und ich glaube, das ist die Grundaufgabe einer Rebe von dir und von mir, dass wir in den guten Werken, die Gott in uns hineingelegt hat, wandeln sollen, gehen sollen, wachsen sollen, unterwegs sein sollen. Okay. Ganz fertig mit der Pflanzenkunde bin ich noch nicht. Ich habe noch den zweiten Punkt. Und zwar, jetzt haben wir die Rebe so ein bisschen behandelt, aber jetzt geht es um das Umfeld. Und zwar um das Wurzelsystem und die Erde. Das Wurzelsystem von Reben ist außergewöhnlich. Das ist was Spezielles. Man hat es auch immer wieder untersucht. Und die Rebe kann in seiner Lebenszeit bis zu 15 Meter tief wachsen. Wie findet man das raus? Du lässt das Ding lang wachsen oder hast einen alten Stock, fängst an zu graben und guckst halt, wie lange die Wurzeln findest. So ganz grob kann man sich das vorstellen. Und wenn ihr 15 Meter, also das ist schon außergewöhnlich, das ist jetzt keine normale Rebe, wie halt in einem fetten Boden, sondern das ist ein karger Boden. Und dann der Raum hier hat quasi von Boden bis zur Decke am obersten Punkt hat circa 10 Meter, habe ich mir sagen lassen. Das heißt nochmal 5 Meter obendrauf, also die Hälfte von dem Raum obendrauf. So tief kann eine Rebe wurzeln, wenn sie denn muss. Deshalb kommt der Rebstock auch mit sehr kargem Boden aus oder sehr trockenem Boden. Und teilweise macht man das auch bewusst, weil ihr müsst euch vorstellen, ein Rebstock, der 15 Meter tief oder 10 Meter tief wurzelt, der bringt einen ganz anderen Charakter hervor. Und das merkt man nachher im Wein. Man spricht dann im Wein, als Wenger, da will man ja immer nachher den Wein und nicht die Frucht. Und der Wein soll einen gewissen Geschmack haben. Und deswegen entscheidet man sich davor schon, okay, ich will den Wein nachher produzieren, also brauche ich den Boden, muss da und da so und so vorgehen. Und dieser sehr steinige, karge Boden, wo die Rebe tief gehen muss, bringt nachher eine tolle Mineralität oder auch eine Salzigkeit, so beschreibt man das dann nachher im Wein. Also der bringt den, oder spiegelt den Charakter wieder von dem Boden. Ein fetter Boden zum Beispiel macht auch gerne einen fetten Wein, sagt man dann auch, das nennt man dann Fett, weil er so richtig so schmelzig ist, ein bisschen. Und deswegen geben wir hier auch zum Beispiel gerne an die eher steinigen Hänge, als hier am fetten Boden, wo im Bremstal ja eigentlich Humus wäre. Genau, das heißt, wir können schlussfolgern, dass je härter der Rebstock durch den Boden ackern muss, desto vielschichtiger wird der Charakter der Frucht und schlussendlich auch des Weines sein. Ein Rebstock braucht auch ein tiefes Wurzelsystem und den Stress, um tief zu wachsen. Im Umkehrschluss vertrocknet ein tiefwurzelnder Stock nie. Man merkt das ganz praktisch daran, wenn wir jetzt Rebstöcke pflanzen, braucht es 3 Jahre, bis sie den ersten Ertrag haben. Davor kommt da einfach nichts raus. Also man hat so einen Zeitraum von 3 Jahren, begegnet es in der Bibel auch immer wieder, bis die erste Frucht aus diesem Rebstock kommt, die man nachher dann verwenden kann. So, und jetzt ist natürlich die spannende Frage, was heißt das? Weil soweit klingt das ja alles super, oder? Das heißt, je mehr Stress wir haben, desto besser unser Charakter, oder? Klasse, oder? Je steiniger mein Boden, je schlimmer mein Umfeld, desto besser. Wirklich? Und das soll der Kerninhalt der Predigt sein, dass ich das Denkmuster lösen will. Ich habe eine Bibelstelle dazu mitgebracht, und zwar Jesaja 53, Vers 1 bis 5. Ihr dürft gerne mitlesen oder auch nachschlagen. 53, Vers 1 bis 5, Jesaja. Aber wer glaubt dem, was uns verkündet wurde? Und wem ist der Arm des Herrn offenbart? Er schoss auf vor ihm wie ein Reis, ein Trieb, ein Spross im pflanzlichen Sinn. Und wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der allerverachteste und unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Gesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schuld. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unsere Missetat willen verwundet und um unsere Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Viele kennen die Bibelstelle vielleicht oder zum ersten Mal gehört, durch seine Wunden sind wir geheilt, ist sehr bekannt. Aber der erste Teil ist interessant, dass er quasi auf uns aufschoss wie ein Trieb, wie ein Spross auf kargem Boden. Und er musste sich da durchackern, er musste in die Tiefe gehen, er musste allen Schmerz für uns ertragen. Er musste den Tod am Kreuz ertragen. Die Strafe liegt auf ihn, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Was heißt das? Wir sind jetzt im Frieden. Das heißt, Jesus hat tief gewurzelt. Das heißt, er ist der Weinstock, ihr seid die Reben. Und so oft sind wir da reich in unserem Ding drin und sagen, oh, ich muss kämpfen, ich muss stark sein, ich muss irgendwie tief wurzeln. Ich will tief wurzeln, weil ja, ist ja gut, dann bin ich schon gerüstet für das nächste Mal, dann kommt das nächste Mal, fagelt wieder um. So, wir kämpfen an dem und versuchen irgendwie, uns Fleisch mit Fleisch zu bekämpfen. Und Paulus sagt den Römern schon, das klappt nicht. Ihr könnt nicht aus dem Fleisch das Fleisch besiegen, ihr braucht den Geist. Ihr braucht das neue Leben, ihr müsst von Neuem geboren werden. Und diese neue Geburt findet quasi anstatt, indem wir nicht mehr versuchen, selber irgendwie aus unserer Kraft zu machen, sondern diesen Saft, die Versorgung Gottes anzunehmen und durch uns fließen zu lassen. Jesus ist derjenige, der für uns alles ertragen hat. Er ist derjenige, der tiefwurzelt. Er ist derjenige, der durch den tiefsten und kärglichen Boden musste und alles ertragen hat. Sagst vielleicht, okay, ist ja nett, was du vorne sagst, aber mein Leben sieht anders aus. Ich muss tiefwurzeln, weil bei mir ist alles ein bisschen Käse und karger Boden. Aber ich möchte dich ermutigen, ich habe noch nie einen Rebstock im Gewächshaus gesehen. Also Jahreszeiten gibt es trotzdem und du bist halt nicht versteckt. Also von daher sehe ich das deutlich passender von der Seite aus. Aber ich weiß, dass ich in Jesus bin und dass er mich versorgt. Johannes schreibt es später nochmal. Er schreibt in 1. Johannes 5, 4 bis 5. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wer ist es aber, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der da glaubt, dass Jesus Gottes Sohn ist? Jesus nochmal, weil es einfach alles sagt. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wer ist es aber, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der da glaubt, dass Jesus Gottes Sohn ist? Also, unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Unser Glaube an Jesus Christus. Er ist der, der die Welt überwunden hat. Er ist unser Sieg. Es gibt keinen Sieg, den du noch gewinnen musst. Du darfst im Sieg leben und du darfst diesen Sieg annehmen. Das ist unser Job. Ganz einfaches Beispiel wieder aus dieser Bibelstelle. Was sagt denn Jesus uns da? Sagt er uns, wurzelt tief? Sagt er uns, sucht weiter nach Wasser? Ihr müsst noch Wasser holen, gell? Das ist ein bisschen durch gerade. Bemüht euch zu kämpfen, zu siegen. Ist das, was Jesus sagt in dieser Bibelstelle in Johannes 15? Manchmal interpretiert man das so irgendwie automatisch drin. Aber was er uns eigentlich sagt, ist Folgendes. Ich lese es nochmal vor und habe es jetzt markiert. Ab Vers 4. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt. Und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie müssen brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Also was Jesus möchte, ist, dass wir bleiben. Das ist mal das Erste. Danach kommt das Gebot der Liebe, aber er sagt erstmal, bleibt in mir, bleibt in meiner Liebe. Bleib, 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 bleib. Siebenmal. Siebenmal weist er uns darauf hin und sagt, bleibt in mir. Das ist das Letzte, was er sagt. Er weiß, er wird jetzt bald umgebracht. Er weiß, er geht jetzt bald ans Kreuz und er sagt seinen Jüngern siebenmal, bleib, 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 bleib in mir. Und das griechische Wort, das da verwendet wird, verwendet Johannes unglaublich oft, auch im ersten Johannesbrief, heißt Meno, bleibt in mir, auf Englisch abide. Manche haben sich vielleicht gefragt, warum dieses Seminar im März Abiding Life heißt. Das kommt von diesem Wort her, von Meno. Meno, bleibt in mir. Und es gibt einen Theologen, der hat es mal versucht zu definieren, was dieses Meno bedeutet. Und ich habe keine bessere Definition gefunden. Etwas hat sich dauerhaft in meiner Seele festgesetzt und entfaltet fortwährend seine Kraft in mir. Das ist das Wort Meno, das ist dieses Wort, ich bleibe in Christus. Es entfaltet fortwährend seine Kraft in mir, es hat sich dauerhaft in meine Seele festgesetzt. So wie dieser Omega-Schnitt, den ihr vorhin gesehen habt, wo es verbunden ist. Es hat sich in mir festgesetzt, in meiner Seele, es ist unzertrennbar. Und das Zweite, jetzt fließt sein Saft durch mich. Jetzt fließt es durch mich. Es entfaltet dauerhaft seine Kraft in mir. Und ich bin mir sicher, Jesus wusste, dass er den Satan besiegen wird, als er diese Anweisung des Bleibens nachher auch an sie ausrichtet, an seine Jünger richtet. Es ist ein Sieg, den er für uns errungen hat, dass wir in diesem Sieg leben. Und Satan ist besiegt, ein für alle Mal. Jesus muss nicht nochmal ans Kreuz. Jesus muss nicht nochmal für deine Sünde oder für deine Schuld sterben. Deine Aufgabe ist jetzt zu glauben, dass Jesus Christus der Sohn ist und darauf zu vertrauen, dass er der Sohn ist und im Gehorsam gehen. Wenn du darauf vertraust, wirst du es auch tun, was er sagt. Ganz klar. Und Jesus sagt auch, das ist eigentlich nicht mehr schwer, weil das Schwere ist getan. Ich habe den Boden durchgangen und ihr könnt jetzt aus meinem Wasser leben. Er sagt zum Beispiel in Johannes 4, wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Matthäus 11, 28 bis 30. Kommt alle her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Viele sagen auch, ein Joch ist ein doppeltes Joch. Also man geht mit Jesus rein, weil er den Karren zieht. Und das ist ein bisschen komisch, weil oft denken wir, ich muss doch machen. Nein, du sollst in Jesus bleiben. Du sollst auf ihn vertrauen, du sollst ihn machen lassen. Leg dich hin, sag hier, Gott, hier bin ich. Und aus deinem Glaube kommt die Tat. Ja, wie dieses Leben aussieht und wie wir auch quasi dieses System von Abiding oder von in Christus bleiben, von diesem Meno, wie das nachher praktisch aussehen kann, das ist auch Inhalt des Seminars. Deswegen mache ich jetzt kurz Werbung. Und zwar im März, genau darum geht's. Und da möchte ich euch nochmal herzlich einladen, das quasi auch mit uns gemeinsam zu entdecken. Und wir sind da auch selber auf dem Weg gerade zu sehen, hey, was heißt das in diesem Bleiben und in diesem Sein, in Christus zu sein und nachher in ihm auch zu leben und aus diesem Sieg. Und wenn ich das anspricht, dann wirklich lade ich dich nochmal herzlich ein, vielleicht kannst du ein, zwei Abende dazukommen, weil genau darum wird es nachher auch gehen an diesen drei Tagen. Wie können wir in Christus sein und wie können wir in ihm auch leben? Okay, ich würde noch kurz zusammenfassen. Und zwar das Erste, was ich gesagt habe, ein Rebstock braucht die Arbeit des Gärtners. Sowohl für den Rebschnitt, für die Erziehung und nachher dann auch für die Pflege, für die Ernte und, und. Also ein Rebstock ohne Gärtner ist ein wilder Rebstock und ist Chaos. Das Zweite, die schwere Arbeit hat Jesus bereits vollbracht. Wir dürfen auf ihn vertrauen und wir dürfen in ihm sein. Und das Dritte, wir sind veredelt, gefropft, eingearbeitet in Jesus und dürfen aus seinem Sieg und seiner Versorgung leben. Unsere Aufgabe ist es, in ihm zu bleiben. Ja, und damit bin ich fertig und möchte schließen. Ich würde noch kurz beten. Jesus, ich möchte danken, dass du die Arbeit für uns gemacht hast. Ich möchte danken, dass wir dir vertrauen dürfen. Und Jesus, ich möchte danken, dass du der Sohn Gottes bist. Und Herr, ich möchte dich bitten, dass wir zuerst verstehen, dass wir in dir bleiben sollen, dass wir in dir sein sollen, dass wir auf dich vertrauen sollen und dass du uns lehrst, was es heißt, dieses Prinzip anzuwenden. Und Herr, ich lege dich uns hin und möchte dich bitten, dass du uns wirklich tief verwurzelst in dir und einpflanzt in dir, dass wir mit dir verbunden sind. Herr, ich möchte dich bitten, dass du heute den Tag nutzt, dass du die Woche nutzt, dass du das Seminar nutzt, um uns einfach in dem zu lehren und tiefer in dir zu wachsen und tiefer mit dir verbunden zu sein, in dir zu bleiben und in deiner Liebe zu bleiben und zu lieben aus deiner Liebe heraus. Ja. Herr, ich danke dir, dass wir für dir vertrauen dürfen, dass du ein guter Gott bist und weil wir wissen, dass du das Beste für uns willst, dass wir dir gehorsam sind und dir folgen in Wort und Tat. Amen. Amen.